was ist die günstigste Effektivverzinsung? So, also an den ersten fünf Plätzen sehe ich schon, wer ist heute, Stand heute, in der Konstellation bei den Kunden mit der Idee, mit der Finanzierungsstruktur die günstigste Bank.
Ja.
Das sehe ich schon. Ja?
Ja.
So, und dann geht es aber ins Kleine. Das heißt, das ist Kleingedruckte, diese verschiedenen Verträge. Welche Bank erlaubt mir vielleicht zum selben Zinskostenpreis 24 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit, wie wir es gerade vorhin hatten?
Ja.
Gibt es eine Bank, die mir auch erlaubt, einen Tilgungssatzwechsel zu machen?
Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
Wir sprechen heute über das Thema Finanzierung.
Gut.
Gut. Wir haben ja davor auch schon mal kurz gesprochen. Und oder neulich mal, und da hast du auch gemeint, also für das, was man sich spart bei den Eigenleistungen, weil da waren wir ja gerade, das sind dann irgendwie 20 Euro im Monat für die, wenn du das mehr finanzieren würdest. Ne? Oder 30 oder 40 oder was auch immer. Aber eher ein kleiner Betrag monatlich, ne? Wo du dir aber halt einfach den Stress sparst am Ende. Ne? Also das fand ich einen ganz guten. Ne? Und wenn man das mal so im Blick hat, ne? Was sparst du dir eigentlich wirklich so monatlich? Ne?
Also so viel bei der Eigenleistung, finde ich, ist halt wichtig, man darf sie nicht überschätzen. Man darf sich selber nicht überschätzen.
Ja.
Das ist auch wieder, das passt auch wieder zu dem ganzen anderen Thema vorher. Wie viel Kosten habe ich wirklich für die Finanzierung und so. Also man sollte da wirklich mit einem vernünftigen Augenmaß an die Sache rangehen und nicht sagen, hey, jetzt brauche ich aber das noch unbedingt und das noch unbedingt und das noch unbedingt. Weil manche Sachen gehen vielleicht auch im Nachgang. Als Beispiel, man kann sich die Sauna im Keller dann auch echt nochmal später bauen mit Freunden und stellt denen einen Kasten Bier hin und dann ist wahrscheinlich ein super Event. Muss man nicht unbedingt gleich haben vielleicht. Ja. Und gerade am Anfang in dieser Bauphase ist man eh schon doppelt belastet manchmal.
Ja.
Ne? Zahlt man teilweise schon Zinsen für abgerufenes Geld.
Ja.
Teilweise ist man noch in einem Mietverhältnis oder sonst was. Und wie viel kann ich wirklich Eigenleistung machen? Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Gehen wir mal davon aus, dass eine Handwerkerstunde 50 Euro kostet. Und die würde ich mir sparen.
Ja.
Und jetzt ist das Angebot von diesem Handwerker, 500 Euro kostet jetzt eine bestimmte Leistung, die er macht. Also er würde 10 Stunden dafür brauchen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass jemand, der grundsätzlich vielleicht nicht so handwerklich begabt ist oder es nicht täglich macht, dass der dann 10 Stunden braucht. Der braucht vielleicht 20 oder 30 Stunden für dieselbe Arbeit.
Ja.
So. Und diese 30 Stunden, normale wöchentliche Arbeitszeit liegt immer so bei 36 Stunden bis 40, manche arbeiten ein bisschen mehr, mal weniger. Das heißt, ich müsste eigentlich eine ganze Woche meiner normalen Arbeitszeit, die ich in der Arbeit verbringe, müsste ich ja dann in die Baustelle packen.
Ja, und das so, für 500 Euro.
Für 500 Euro unterstrich sparen.
Ja.
Und wann packe ich sie in die Baustelle? Naja, Samstag und Sonntag, weil ja von Montag bis Freitag ich wahrscheinlich noch normal arbeiten muss.
Ja.
Also ein Bau kann ja auch extrem viel Stress für die gesamte Familie bedeuten.
Ja.
Und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, worum ich vorhin gesagt habe, naja, lieber fertig, Schlüssel fertig, ist es hingestellt, dann hat man vielleicht auch mal das eine Wochenende frei, das ganze Jahr über.
Ja.
Und nicht, dass man dann fertig gebaut hat und ein halbes Jahr später lässt man sich dann scheiden, weil man sagt, hey,
dann
war's das. Dann hat das ganze Bauen ja nichts gebracht.
Ja.
Also, ja, muss jeder natürlich für sich wissen,
klar. Absolut.
Und es gibt auch Menschen, die sowieso Handwerker sind, die arbeiten die ganze Woche sozusagen in der Firma und sagen, hey, ich mache dann den Samstag noch und dann mache ich das. Den glaube ich es auch.
Ja.
Den glaube ich es auch. Da weiß ich, wenn
es gibt ja auch Leute, die haben daran Spaß.
Ja, es gibt das, Menschen, die das auch hobbymäßig gerne machen.
Ja.
Und wenn das so ist, dann glaube ich das auch. Dann sage ich, okay, gut, dann setzen wir diesen Betrag für die Eigenleistung an. Wir müssen nur schauen, dass die Materialkosten trotzdem da sind, weil ich meine, die kriegt man ja nicht geschenkt.
Genau, die darf man nicht vergessen.
Ja. Die darf man nicht vergessen und ansonsten passt das dann.
Ja. Apropos Stress. dieses Thema Bereitstellungszinsen ist auch für ganz, ganz viele Bauherren so ein Faktor, ne? Weil, wie gesagt, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Anbieter, die einfach länger als 12 Monate ab Vertragsabschluss brauchen. Ne? Und mal deine Tipps für die Bereitstellungszinsen, also klar, sparen mit einer kurzen Bauzeit, ne? Ja. Mehr ist es ja eigentlich nicht, aber kannst du vielleicht so ein bisschen Hintergrund geben, was zahlt man dann so, wann zahlt man das und so weiter und mit was muss man da einfach rechnen und wie muss man es vorher vielleicht einpreisen, wenn man schon weiß, dass es halt sehr lange dauert, bis das Haus steht.
Okay, also das ist tatsächlich auch wieder von Bank zu Bank unterschiedlich. Mhm. Wenn jetzt ein Kunde zu mir sagt, hey, pass auf, bei mir, wir brauchen mindestens 18 Monate bereitstellungsfreie Zeit oder was weiß ich was, dann sage ich ihm in erster Linie, ja, kein Problem. Mhm. Ja, weil wir haben auch Banken auf der Plattform, die so 24 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit geben. Mhm. Bereitstellungszins selber ist Tour Schuhe bei fast allen Banken so, dass es ungefähr 0,25% pro Monat sind. Mhm. Die rechnen es hoch, das heißt also, es werden 3% Zinsen für den nicht abgerufenen Teil des Darlehens. Mhm. In der Regel dann teurer als der normale Zinssatz, also als der Vertrag, den wir eigentlich vereinbart haben. Ne? Also das ist auf jeden Fall teurer. Ja. Aber es ist nur für den Betrag, der nicht abgerufen wurde.
Ja.
Und bereitstellungszinsfreie Zeit bedeutet, ich habe diese Zeit frei, um in dieser Zeit mein Darlehen abzurufen. Mhm. Es liegt auf bereit oder auf Halde. Mhm. Und wenn ich es dann aber in diesen 12 Monaten, in diesen 18 Monaten, in diesen 24 Monaten nicht abgerufen habe, oder der Teil, den ich nicht abgerufen habe, der wird gesondert verzinst.
Ja.
Also der Teil, der abgerufen ist, der wird sowieso gleich mit dem vertraglichen Zins, den man vereinbart hat, verzinst. Man bezahlt in der Regel auch bei diesem Abrufen, gerade beim Neubau, wenn man sozusagen mit dem Fertighaussteller arbeitet, der will ja dann immer Abstandszahlungen, so, der hat so einen Zahlungsplan und will halt die erste Zahlung dann, wenn, was weiß ich, Keller gemacht ist und die Decke, Bodendecke gemacht ist und dann will er die nächste, wenn er Rohbau ist und so, dann gibt es ja so einen Zahlungsplan.
Ja.
Und dann ruft man ja als Kunde immer das Geld ab von der Bank und bezahlt dann.
Ja.
Und das Geld, das schon abgerufen wurde, das wird zu dem Zinssatz verzinst, der im Vertrag vereinbart ist. Mhm. Und ja, und wenn man dann halt diese 12 Monate, 18 Monate, 24 Monate vergehen hat lassen und es ist zum Beispiel noch ein Restbetrag von 60.000, 70.000 Euro offen, was man dem Bauträger einfach noch nicht bezahlen kann, weil er noch nicht fertig ist, weil die Gewährleistung noch nicht stimmt, weil die Bürgschaft nicht da ist oder sonst irgendwas, dann kann man sie mehr nicht überweisen.
Ja. Ja?
Und dann muss man den sauren Apfel beißen und sagen, oh, die Bank, die wird jetzt dieses Geld, diese 50.000, aber dann mit einem höheren Zins veranschlagen, weil die Bank davon ausgeht, hey, wir haben einen Vertrag gemacht, wir halten uns beide dran, du hättest eigentlich schon lange dein Geld abrufen müssen. Mhm. So muss man das ungefähr vorstellen.
Okay, das heißt, weil es gibt ja wirklich Anbieter, die haben dann von Vertragsabschluss bis Hausfertigstellung, sagen wir mal 2 Jahre, ne? Die fangen dann aber auch, weil die Bauzeit ist ja wirklich bei den Fertighäusern trotzdem noch sehr kurz mit so circa 3 Monaten oder sowas. Mhm. Also wenn das Haus mal aufgestellt wird und dann werden ja erst die Raten fällig, da geht es ja dann relativ schnell. Ne? Davor sind aber einfach schon 1,5 Jahre zwischen Vertragsabschluss und dass es überhaupt losgeht mit der Baustelle. Das ist ja die große Zeit. Also dann fällt ja der Bereitstellungszins schon an, ne? Und zwar auf die gesamte Summe. Aber halt für ein halbes Jahr oder sowas. Ja. Und das ist dann immer das, wo man glaube ich, gucken muss. Dann,
ne? Da muss man gucken, man muss mal schauen, wie die Themen, die wir vorhin besprochen haben, gucken, okay, kann man das Grundstück schon kaufen? Kann man vielleicht den Kreditvertrag etwas später starten lassen? Ja. Kann man sich, wenn das so ist, bei dem Bauträgervertrag bestimmte Klauseln einbauen lassen? Also ich würde mir immer eintragen lassen, vorbehaltlich einer Finanzierungszusage des Deutschen Kreditinstituts, so ein Punkt, und vorbehaltlich auch, dass der Baubescheid, so wie man es eigentlich geplant hat, auch tatsächlich durchgeht.
Ja.
Dass man sozusagen 2 Exit-Optionen aus diesem
Bauvertrag
hat, diese Rücktrittsrechte hat, dass man sagen kann, okay, weil dann könnte man ja zum Beispiel diesen Vertrag schon machen.
Obwohl die Finanzierung, noch nicht
gemacht ist. Man hat das Grundstück vielleicht einfach schon Cash bezahlt. Mhm. Man hat schon mal die ersten Vorschläge erhalten von mir, wo, wie, was man finanzieren könnte. Und ich sehe in meinem System, hey, sind es Kunden, die relativ leicht einen Kredit bekommen? Ja, also ob mehrere Banken sozusagen Gewehr bei Fuß stehen und ihnen gerne das Geld geben wollen würden. Oder ist es ein bisschen komplizierter Fall?
Ja.
Und davon kann man es dann abhängig machen, wann was unterschrieben wird.
Okay.
Ja, also das kann man schon
dann auch noch, so das Zeitmanagement ist dann so ein bisschen das Wichtigere.
Genau, da muss man halt wirklich ein bisschen genauer gucken, je nachdem, wo die jeweilige Baustelle liegt. Ne?
Ja. Also, okay. Und die Banken, die jetzt zum Beispiel 18 oder 24 Monate bereitstellungszinsfrei anbieten, da wird dann der Zins wahrscheinlich ein Stückchen schon höher. Also es wird da schon eingepreist sein wahrscheinlich, oder?
Nee, also bei denen, die ich jetzt gerade so im Kopf habe, ist es so, dass die das sozusagen als Gimmick in ihrem Vertrag schon pauschal mit eingesetzt haben. Mhm. Das heißt, man bekommt den Zinssatz, den die Bank gerade heute dem Kunden gibt, auch genau diesen Zins, obwohl man diese Option
diese längere drin hat. Ding hat. Okay. Genau. Also muss aber dann nicht die günstigste
muss nicht Variante die günstigste sein, Variante sein, kann ein bisschen höher sein. Naja, Zinsen ist eh so eine Sache.
Ja.
Weil Menschen neigen ja dazu, dann gerade in solchen ersten Phasen im Internet alles Mögliche anzuschauen und dann alle möglichen Tilgungsrechner zu benutzen und so weiter.
Ja.
Die kannst du nur bedingt tatsächlich benutzen. Mhm. Die könnte man für dieses Thema benutzen. Ich habe eine Wunschrate. Mhm. Und ich nehme mal 2% Tilgung an und ich nehme mal einen Zinssatz XY an. Mhm. Ja, wie viel Geld würde ich denn dann von der Bank bekommen? Also dafür taugt so ein Tilgungsrechner noch.
Ja. Ja.
Und danach, wenn man dann sozusagen wirklich in die tiefe Materie einsteigt, dann kommt es wirklich auf verschiedene Sachen drauf an. Es kommt darauf an, wie ist die Bonität des Kunden? Mhm. Wie viel Eigenkapital hat er eingesetzt? Wie viel Fremdkapital bräuchte er?
Ja.
Was baut er und in welcher Qualität baut er es? Weil eine Bank schaut sich das alles an.
Ja.
Und dann ist es tatsächlich so, jeder Mensch in Deutschland bekommt seinen persönlichen Zinssatz, weil diese verschiedenen Parameter zusammenlaufen.
Ja.
Und mal ganz einfach gesprochen, dieser Eigenkapital- und Fremdkapitalparameter, der beeinflusst auch extrem diesen Zinssatz.
Ist einer der wichtigsten.
Ja. Du bist wieder bei diesem Thema Risiko.
Ja.
Ja, die Bank will wissen, wie viel Risiko haben wir mit der Geschichte.
Ja, klar.
Und in vielen, in vielen Podcasts, YouTube, in Facebook und so weiter, kriege ich immer mit auch so die Leute, ja, wir machen eine 100% Finanzierung und brauchen wir alles nicht. Ja, die 100% Finanzierung, das sind die, die halt mehr Geld kosten.
Logisch.
Weil die Bank sagt, naja, wer kauft denn jetzt eigentlich das Haus?
Ja.
Also der Kunde oder wir?
Ja.
So, und was die Bank auch rausrechnet, sind die ganzen Nebenkosten. Das heißt also, wenn ich heute mir meine Planung mache für mein Haus, dann muss ich sagen, okay, wie viel habe ich an Eigenkapital und muss eigentlich so Sachen wie Grunderwerbsteuer, Notargebühren, Maklergebühren wegziehen.
Ja, die Baunebenkosten sind mitfinanzierbar, ne?
Baunebenkosten sind mitfinanzierbar.
Ja, weil sonst würde das Haus ja
nicht stehen und denken, also das ist alles mitfinanzierbar. Also Architektenleistung, Ingenieursleistung,
Erdarbeiten,
auch sowas wie Anschlüsse, Erschließung und so weiter. Das wird alles mitfinanziert. Das bleibt ja bei dem Haus, das ist fester.
Ja.
Die Nebenkosten wie Notare, Makler, Grunderwerbsteuer, das sind Sunkkosten, das sind versunkene Kosten, die kriegt man nie mehr wieder zurück.
Ja.
Egal, ob das Haus steht oder nicht steht.
Ja, das war einfach nur eine Gebühr.
Das war eine Gebühr, das zahlt man und ist weg.
Ja. Ja.
Und eine Küche, ja, die kann man theoretisch auch wieder rausnehmen.
Mhm.
Ja, die kann man abbauen, verkaufen auf eBay Kleinanzeigen.
Und schon ist die Bank weg und die Küche gebracht. Die Bank hat keine Küche mehr.
Ja. Nee, also man sollte dann das wegziehen vom Eigenkapital, dann bleibt den Eigenkapitalrest übrig. Und wenn man den dann zum Verhältnis Hauspreis inklusive dieser ganzen Baunebenkosten etc. setzt und weiß, was man dann an Eigenkapital braucht, dann entsteht sowas, man nennt es ein Beleihungsgrad, ein Beleihungsverhältnis. Und dieser Beleihungswert ist für die Bank extrem wichtig. Und wenn man jetzt 60% Beleihung macht, ja, das heißt, man zahlt die ganzen Nebenkosten, der Küche und alles und zahlt auch noch 40% des gesamten Hausprojektkostenblocks selber mit Eigenmitteln, dann würde man bei jeder Bank in Deutschland den günstigsten Zinssatz von dieser Bank bekommen.
Drunter wird es eigentlich nicht mehr viel besser.
Drunter wird es nicht viel besser. Ja. Ganz vereinzelt mal bei 59%.
Ja.
Dann spiele ich meistens auch noch ein bisschen drum. Guck mal, wenn die Leute noch ein bisschen mehr Eigenkapital haben, dann testet man das aus und sagt, okay, gibt es vielleicht noch so ein Spurz mehr, würde man auf Bayerisch sagen, so ein bisschen mehr noch.
Ein
Schnipsle drüber, ne? Irgendwas in die Richtung.
Ja.
Aber im Grunde würde man bei 60% Beleihung bei jeder Bank den günstigsten Zinssatz von dieser Bank bekommen. Mein Job als unabhängiger Berater ist ja, was ist denn eigentlich die zinsgünstigste Bank in Deutschland bei derselben Konstellation?
Ja.
Ja? Also wir schauen auf den Beleihungswert, dieselbe Struktur, dieselbe Finanzierungsstruktur, ohne was zu ändern und vergleichen wirklich Äpfel mit Äpfeln, um dann zu sagen, gut, Stand heute ist die günstigste Zinsbank die XY-Bank.
Ja? Okay.
Und wir haben tagesaktuelle Zinsen, das kann sich tatsächlich innerhalb von 2, 3, 4 Tagen ändern. Und ja, wie du vorhin sagtest, ja, ich kaufe heute ein Grundstück und in 12 Monaten oder in 15 Monaten muss ich dann Finanzierung fürs Haus machen. Mhm. Ja, da können dann wieder Welten dazwischen.
Ja.
Ja, logisch, hat sich die Situation verändert, die Welt hat sich gedreht.
Ja.
Aber so ungefähr muss man sich es vorstellen.
Okay. Und richtig spannend wird es ja dann eigentlich, wenn man in einer höheren Beleihung ist, also jetzt bei 90% oder sowas, weil da können ja wirklich dann 1.000 Euro oder sowas, ne, oder 3.000 Euro, die dann dich wieder ein Prozent runterbringen von der Beleihung, also an mehr Eigenkapital, das kann ja dann wieder einen Zinssatz von 0,1 oder sowas besser ausmachen, der dann wieder über die 30 Jahre, über die Gesamtfinanzierung wieder super sich lohnen
kann. Viel, das kann wahnsinnig viel beeinflussen.
Ja.
Also da kommen dann x-tausende von Euro zusammen,
ja,
die man sozusagen mit 2, 3 Zehntel Unterschied,
ja,
dann beeinflussen kann. Wenn man sagt, okay, lege ich vielleicht doch noch ein bisschen Eigenkapital rein oder spare in den nächsten Monaten noch was, damit ich in diese Beleihung reinrutsche.
Ja.
Ja, also manchmal muss ich ja gegebene Situationen annehmen. Also
ja,
ich muss einfach sagen, na, es ist halt so, es gibt jetzt einfach nicht mehr Eigenkapital. Mhm. Ja. Aber normalerweise ist es auch so, wenn junge Familien so in diesem Prozess sind mit den Bauern, dann kriegen das die Eltern mit, also die Großeltern und andere Familienmitglieder, dann mittlerweile kriegt man kein Geld mehr bei der Bank für sein angelegtes Kapital. Und da ist es dann oft auch so, dass die dann sagen, hey, bevor ich es jetzt bei der Bank rumliegen lasse, ich bekomme nichts, dann sollt ihr wenigstens wieder weniger Zinskosten bezahlen. Und dann ist das vielleicht genau der Betrag, den wir bräuchten,
um eben noch unter die 90 zu kommen. Oder so eine kleine Stufe nochmal drunter zu kommen.
Ne? Das wäre ideal.
Ja. Ja. Also das ist, glaube ich, so ein ganz guter Tipp eigentlich, dass man nochmal guckt, okay, wo sind wirklich diese kleinen Schritte, die nochmal wenig Zinsunterschied ausmachen, aber über die gesamte Laufzeit und ja über die Summe, die man finanziert, ne, macht es dann schon Geld aus.
Klar, nee, da kommt schon was zusammen.
Ja.
Also das sind manchmal ein paar Tausende von Euro.
Ja.
Und haben und nicht haben,
ja,
ist dann vielleicht schon wieder die Außenanlage,
ja,
die dann
logisch,
irgendwie verplant wurde aus Versehen, weil dann innen es doch teurer gekommen ist.
Ja.
Na, also das ist auch so ein Thema immer.
Okay. Dann gibt es noch so das Thema Laufzeit oder Zinssicherheit sozusagen, Zinsbindung, ne? Was auch noch ein wichtiger Faktor ist im Preis des Geldes sozusagen.
Genau.
Was wäre da dein Tipp oder sollte man es auf 30 Jahre einfach fest, weil billiger wird es nicht oder, ne, oder muss ja natürlich wieder dazu passen, ne? Aber was würdest du, also welche Tipps kannst du da geben?
Also ich habe erstens, das ist echt, ich habe immer gedacht, die Zinsen könnten nicht noch billiger werden oder nicht
weiter. Bei 1,5 oder so,
ja, hat man schon, also gedacht. Ich habe dann echt schon gedacht, also was soll dann noch runtergehen?
Ja.
Musste mich immer wieder eines Besseren belehren lassen. Sie sind sukzessiv immer weiter runtergegangen. Es sieht auch danach aus, dass die Zinsen auch nicht so schnell wieder nach oben gehen, wenn man bedenkt, wie extrem heftig sich der deutsche Staat gerade verschuldet wegen der Corona-Krise.
Ja.
Um sich da auch leicht zu entschulden, werden die natürlich schon immer versuchen, diesen normalen Zins, diesen Euribor-Zins von der EZB so niedrig wie möglich zu halten, damit es auch dem Staat und seinem Haushalt zugutekommt.
Ja.
Aber vom Prinzip her kann man verschiedene Sachen machen. Also beim Neubau ist es eh so, dass man oft ein KfW-Darlehen mit einbaut. Das hat ja nur 10 Jahre Zinsbindungsfrist zum Beispiel. Also hätte man da schon mal nur 10 Jahre Zinsbindungsfrist, aber man hat den Vorteil, dass man einen Tilgungszuschuss bekommt in signifikanter Höhe, der dann eigentlich die Zinsen auffrisst.
Ja. In eigentlich dann
Negativzins. Und sogar noch
Zins, ne?
Also Negativzins und dann sogar noch einen Bonus drauf gibt, vom Prinzip her.
Ja.
Das heißt, beim Neubau mit dem Fertighaushersteller einfach mal fragen, hey, was für ein Standard KfW, Standard 55, 40, 40 plus.
Ja.
Dementsprechend ist dann auch der Tilgungszuschuss, der Zinsbetrag, den die KfW dann immer verlangen. Und in der Regel ist es die Zinsbindung nur auf 10 Jahre gesetzt. So, und für den Betrag, der darüber hinausgeht oder den man darüber hinaus braucht, da kommt es wirklich auf das Sicherheitsbewusstsein der jeweiligen Kunden drauf an. Wenn jemand eher sagt, hey, nee, bin da relativ entspannt und risikobereit, dann wäre es die kürzere Laufzeit. die kürzere.
Kürzer heißt jetzt 10 Jahre?
10 Jahre. Bei der Bank ist das eigentlich eine kurze Laufzeit, 10 Jahre. Und er wird belohnt, dass er mehr Risiko aufnimmt mit weniger Zinsen. Er zahlt weniger Zinsen dafür.
Ja.
Und andersrum, wenn er dann 15 oder 20 Jahre will, dann geht ja die Bank ein bisschen mehr ins Risiko.
Ja.
Die hoffen ja auch noch, dass die Zinsen nach oben gehen.
Ja, klar. Ja.
Also sagen sie, naja, dann legen wir uns jetzt auch schon sehr, sehr lange fest und vielleicht gehen die Zinsen ja doch mal viel, viel schneller hoch und dann würden wir vielleicht im Nachgang verlieren. Also verlangen wir für 15 oder für 20 Jahre oder für 30 Jahre oder für 35 Jahre einen höheren Zins als für 10.
Ja.
Wenn Menschen total sicherheitsorientiert sind und sagen, hey, ich habe da einfach keine Lust mehr, mich mit dem Finanzierungsberater in 9,5 Jahren nochmal zu unterhalten, weil wir die Restschuld umschulden müssen. Ich will, dass es einfach durchläuft. Ja, ich will, dass es durchläuft. Dann kann ich auch Zinsbindungsfristen bis 30, 35 Jahre mit einem ganz normalen Annuitätendarlehen machen.
Ja.
Und dann bleibt halt auch nichts mehr übrig. Also ich sehe den Kunden auch nie mehr.
Ja.
Ne, in der Regel. Ja. Der macht jetzt heute sein Darlehen und dann läuft das durch. Also es sei denn, sie lassen sich scheiden.
Ja,
so,
ja,
aber wollen wir aber nicht hoffen. Das, das läuft dann einfach durch. Also kommt auch immer auf den Menschen raus. Also, kürzere Zinsbindungen sind günstiger, längere sind ein bisschen teurer, aber es kommt wirklich auf das eigene Gefühl, das Bauchgefühl drauf an. Und das eruiere ich eigentlich immer mit dem Kunden direkt. Deswegen kann ich jetzt auch nicht einfach pauschal sagen, hey, das ist besser oder das ist besser.
So ein Mittelweg wird es wahrscheinlich für die meisten sein. So ein Mittelweg
ist es meistens. Im Moment echt oft mal die 15-jährige Zinsbindung. Wenn die 15-jährige zur 20-jährigen vom Zinssatz her keinen großen Unterschied hat, dann auch gleich die 20-jährige Zinsbindung. Aber ich habe auch Kunden, die machen nur 10 Jahre, weil sie einfach wissen, sie bekommen in 8 Jahren, 9 Jahren eine Lebensversicherung ausbezahlt.
Okay. Oder ein Erbe
oder so. Naja, Erbe ist ja
nicht steuerbar.
Erbe ist ja steuerbar. Erbe hat ja immer so ein bisschen negativen Beigeschmack. Ja. Aber wollen wir es mal Schenkung nennen?
Schenkung.
Also so mit warmen Händen eine Schenkung.
Ja.
Und die wissen das schon oder haben das einfach schon klar zugesichert bekommen. Dann kann man natürlich verschiedene Bausteine machen. Und jetzt kommt es, den Mischzins sozusagen zu reduzieren, dass also die Belastung in den ersten 10 Jahren oder ersten 15 Jahren einfach niedriger ist, weil man verschiedene Bausteine eingepackt hat.
Also mal ein kürzeres Darlehen und
ein längeres laufendes.
Okay.
Sollte aber dann darauf achten, dass das kürzere Darlehen tatsächlich am Ende nicht nochmal verlängert werden muss.
Mhm.
Also wenn es wirklich so eine Möglichkeit gibt, hey, wir bekommen da Geld, wir werden dann Sondertilgen oder wir haben uns das Geld nicht jährlich in die Sondertilgung gepackt, sondern wir haben es auf die Seite gelegt, weil wir dieses kürzer laufende Darlehen am Ende
dann komplett ablösen,
wollten.
Okay.
Und dann fällt es weg und dann fällt diese Rate weg für das eine Darlehen und dann geht es halt mit den niedrigeren Raten weiter und dann kann man ja wieder Sondertilgen.
Okay. Ja, das macht Sinn. Also man muss es einfach wirklich, wie du sagst, für jeden individuell dann zusammenstellen im Endeffekt.
Nicht
das ist eigentlich das,
also
das Ding.
Weil man auch nicht die Lebensumstände nicht kennt.
Ja.
Also bestes Beispiel, weil ich ja jetzt auch einen einjährigen Sohn habe, da ist ja meine Frau auch mal 12 Monate einfach daheim geblieben.
Ja.
So, dann muss man mit der normalen monatlichen Einnahme von nur einem das auffangen und muss da sozusagen das Darlehen ja trotzdem bedienen. Die Bank wird nie fragen, ob was in Ordnung oder nicht in Ordnung ist, solange man seine Raten pünktlich bezahlen. Das ist der Bank ja egal.
Mhm.
Und dann läuft es auch wie geschnitten Brot durch.
Mhm.
Nur wenn es Probleme gibt, dann ist es blöd.
Ja.
Und deswegen ist es schon sinnvoll zu sagen, okay, also können wir uns theoretisch dieses Darlehen, diese monatliche Rate auch leisten, wenn eines der zwei Gehälter mal wegfällt.
Ja. Er ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, dass man da auch wieder ehrlich zu sich ist und es nicht so auf Kante näht, dass es halt gar nicht mehr tragbar ist. Dann.
Das ist dann echt schwierig, weil das andere kann man immer schön ausgleichen. Ne?
Ja.
Also packt man eine Sondertilgung rein etc.
Ja.
Also das kann man alles machen.
Ja.
Bloß wenn es dann wirklich von Anfang an hakt und deswegen tatsächlich... Erstmal im Internet kann man sich wunderbar einlesen in viele Sachen, also in diese Themen oder in diese Begrifflichkeiten von Darlehen. Aber dann zum unabhängigen Berater gehen.
Ja. Ja.
Gerne zur Hausbank, sich von der Hausbank mal ein Angebot geben lassen,
ja,
weil man da schon immer war, ist gut. Und dann zu einem Berater, unabhängigen Berater gehen,
sein Vertrauen. Der wirklich wieder alles vergleichen kann. Einfach.
Und der alles vergleicht.
Ja.
Und es macht auch keinen Sinn, Vermittler mit Vermittler zu vergleichen.
Ja,
weil tatsächlich, viele Menschen, die den Job so machen wie ich, ja dieselben Zugänge haben, dieselben Zugriffe haben. Ja. Ja. Also da geht es dann, glaube ich, eher ums Menschliche und sagen, hey, komme ich mit der Person klar? Ja. Ist die ehrlich genug und so weiter?
Ja, kümmert er sich auch zeitnah drum oder lässt es erstmal eine Woche liegen?
Solche Themen sind dann wichtige. Ja. Und dann mal gucken, wer macht es ordentlich? Mhm. Und wenn der das ordentlich macht, dann bei dem bleiben und dann soll der bitte das alles vergleichen und sagen, hey, wir sind da schon mal besser wie die Hausbank und hier nochmal ein ganzes Stück besser wie die Hausbank und dann haben wir hier aber noch solche Gimmicks im Vertrag, die tatsächlich für die jeweilige Person, für die Familie sinnvoll ist, weil es in ihrem speziellen Fall halt Sinn macht. Mhm. Ja? Ja. Man kann wirklich nicht jede Finanzierung miteinander vergleichen.
Ja. Was gibt es denn noch? Jetzt kommt mir noch eine dumme Idee.
Ja, bin ich mal gespannt.
Pass auf, wenn ich jetzt hingehe und nur auf 5 Jahre die Finanzierung festmache, mit der Wette, dass es in 5 Jahren von der Zinslandschaft her immer noch genauso aussieht wie jetzt. Mhm. Nur ich habe halt jetzt dann mit 5 Jahren, weiß ich nicht, 0, irgendwas Zins. Ne? Mhm. Also spare mir das und stecke das wieder in die Tilgung, aber wahrscheinlich wird es nicht so viel bringen. Ne? Zwischen 5- und 10-jähriger Bindung wird nicht so viel liegen wahrscheinlich.
Nee.
Also dass sich das Risiko lohnt, oder?
Da ist es unterschiedlich. Es gibt Banken, die stehen auf die ganz kurzen Laufzeiten.
Okay.
Also so zwischen 1 und 5 Jahren machen die auch gerne mit.
Okay.
Und schauen eher andere Sachen an, schauen sich eher das Haus an, schauen sich eher die Bonität des Kunden an. Mhm. Und es gibt aber auch Banken, die wollen dieses Geschäft gar nicht. Die sagen, hey, wir wollen mindestens 15, wir wollen 20 und 35 Jahre. Das macht dann auch den Unterschied aus, weil der Zins ist nicht nur deshalb irgendwie jeweils immer unterschiedlich und jeder bekommt seinen persönlichen Zinssatz. Mhm. Auch jedes Unternehmen, jede Bank hat eine eigene Philosophie und eine eigene Strategie.
Ja, und eine Risikoeinschätzung
und Bewertung. Und, alles, ne? Und dann sagen die, ja, wir hätten lieber gerne so und so. Mhm. Ja, also es ist so ganz lapidar gesagt, wenn ich einen VW habe, einen BMW und einen Mercedes, jede dieser Firmen hat ihre eigene Firmenphilosophie, ihre eigene Strategie und sagt, hey, bei uns kosten Extras halt so und so viel. Ja. Oder bei uns sind die Extras eigentlich schon mit drin oder sonst irgendwas.
Ja, dafür ist der Preis halt höher. Und das ist aber genau das. Deswegen bin ich jetzt doch froh, dass ich die dumme Idee rausgebracht habe. Weil es ja bei den Hausbauunternehmen genau dasselbe ist. Mhm. Also da hast du ja auch Anbieter, die sagen, ja, bei uns ist halt KfW 40 ist Standard. Ne? Wir machen das, das und das. Oder wir haben ökologische Baustoffe und so weiter. Ne? Und andere sagen, ja, hier, wir machen das halt so. Und da hast du genau dieselbe. Und das ist ja bei den Banken oder bei der Finanzierung dann im Prinzip dasselbe. Du musst halt wieder die Bank finden, die für dein Projekt, für deine Risikoeinschätzung, für deine Lebenssituation halt am besten passt.
Ja. Ne? Und die denken ganz unterschiedlich, wirklich ganz unterschiedlich. Die prüfen auch teilweise unterschiedlich.
Ja.
Die werten auch teilweise unterschiedlich ein. Also die haben verschiedene Programme, wie sie die Immobilie einwerten und so weiter. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also jetzt angenommen, man könnte in die Glaskugel gucken. Mhm. Und man wüsste, dass in 5 Jahren der Zinssatz definitiv wahrscheinlich eher günstiger ist als heute. Dann kann man natürlich auch so einen Baustein machen. Und man könnte es auch zum Beispiel ganz auf 5 Jahre finanzieren, Anführungszeichen.
Ja.
Und wenn man dann getilgt hat und gleichzeitig noch die Immobilienpreise nach oben gegangen sind, dann könnte man die Beleihung ganz anders rechnen.
Genau.
Ja. Und dann würde man im Nachgang vielleicht wieder eine günstige Kondition haben. Aber ganz ehrlich,
da muss viel passieren,
dass das so ist. Ich würde das nicht empfehlen und auch nicht tun.
Ja.
Und schon gleich dreimal nicht, wenn es eine Familie ist, die da wohnt, im Eigenheim.
Ja.
Solche Sperenzchen kann jemand machen, der vielleicht schon sein abbezahltes Eigenheim hat, der grundsätzlich vielleicht irgendwo noch Geld in seinem Depot hat und weiß, er hat da irgendwie Geld und hat noch eine Wohnung zur Vermietung gekauft. Und bei der Wohnung zur Vermietung sagt er, hey, pass auf, ich mache jetzt erstmal 5 Jahre. Ich lasse es mal laufen, ich möchte es mal testen.
Ja.
Aber zur Not könnte ich dieses Darlehen auch dann ganz abbezahlen.
Genau.
Ja, oder ich verlänge es halt dann und mir ist es auch egal, ob der Zins dann nach oben gegangen ist.
Ja.
Ich spekuliere jetzt da.
Genau, es ist wirklich sehr viel Spekulation.
Ist eine Spekulation.
Ja. Ja.
So, und eine Familie, die ihr Haus baut, wo sie selber einziehen, die sollten nicht damit spekulieren. Die sollten es wirklich ganz auf ganz normale Weise finanzieren.
So, dass einfach wissen, wirklich durchziehbar das ist bis zum Ende. Ja. Was kann man denn machen, weil wir jetzt ja davon sprechen, nach 15 Jahren, ne, da ist der Kredit ja bei den meisten noch nicht durch, wenn wir jetzt mal so eine mittlere Zinsbindung annehmen. Mhm. Was kann man denn machen, um das Risiko, dass man dann, weiß ich nicht, zu 4% oder 6% oder was weiß ich, weiterfinanzieren muss? Ne? Was kann man denn, oder wie muss man die Situation sehen und was kann man tun, damit das nicht so ein großes Risiko ist?
Also es gibt verschiedene Sachen. Also man könnte gleichzeitig sparen und zurückführen. Mhm. Das heißt also, man würde es über eine Sondertilgung machen.
Also das, was wir eh schon gesagt haben, spart das auf die Seite und
tilgt. Und packt es rein und tilgt es gleich ins Darlehen rein.
Ja.
Wenn man merkt, dass da relativ viel übrig bleibt und man das eigentlich gar nicht so viel sondertilgen kann, aber man trotzdem noch ein bisschen was sparen kann, dann könnte man zum Beispiel über so ein Produkt wie ein Bauspar, mit einem Bausparvertrag könnte man sich sozusagen eine gewisse Bausparsumme absichern für die Restschuld in 15 Jahren und könnte da reinsparen. Mhm. Ja, der Vorteil, den man bei dem System hätte, wäre, dass man einen gewissen Hebel hat.
Ja.
Also man spart sozusagen 1 Euro in den Bausparvertrag ein und würde dann sozusagen in 15 Jahren diesen 1 Euro zurückbekommen und nochmal 2 Euro zusätzlich Darlehensanspruch haben. Mhm.
Ja, mit dem man das dann wieder ablösen könnte. Und der Charme davon ist ja, dass der Zins aber jetzt schon feststeht praktisch.
Genau, also der Zins würde jetzt schon fixiert sein, weil der in dem Bauspartarif fest ist.
Ja.
So, und dann kommt es darauf an, was in 15 Jahren ist.
Genau,
weil wenn es dann so ist, dass der Zinssatz in 15 Jahren auf dem Markt runtergegangen ist, würde man sozusagen diesen Bausparvertrag in die Zuteilung bringen, man würde sich nur das Eigenkapital rausnehmen, würde das gleich sondertilgen, um weniger Darlehen aufzunehmen, selbst
und dann aber trotzdem vorher normal weiterfinanzieren.
Und dann normal weiterfinanzieren. Das ist sowas wie ein Airbag.
Ja.
Also der Bausparer wäre so ein Zins-Airbag im Endeffekt.
Ja.
Sowas kann man machen.
Ja. Was aber, muss man auch dazu sagen, kostentechnisch wahrscheinlich dann nicht so geil ist, wie das auf ein Tagesgeldkonto zu legen. Man kriegt, glaube ich, weniger oder relativ wenig Zinsen. Plus man hat halt
Abschlussgebühren noch. Das ist das Negative an der Geschichte. Die Abschlussgebühr bezahlt man tatsächlich, die muss man eigentlich auf den Darlehenszins von der Zukunft draufrechnen. Mhm. Das ist sozusagen dieser Betrag, den man für diesen Airbag bezahlt.
Ja. Also es kann sich lohnen, es muss aber nicht. Es
genau, es muss nicht sein. Auch da muss man einfach mit dem spitzen Bleistift rechnen.
Ja.
Es muss sich nicht lohnen, kann aber hilfreich sein.
Kann hilfreich sein.
Ja, vom Prinzip her. Und das Geld, was man gleich in die Sondertilgung packt, das drückt ja sofort das Darlehen runter und dann spart
und auch
man
die Zinsbelastung.
Automatisch die Zinsen. Ja. Man zahlt immer dieselbe Rate monatlich. Mhm. Und das, was man sich an Zinskosten eingespart hat, das läuft dann automatisch in die Tilgung. Das heißt, es hat zwei Effekte. Mhm. Es drückt einmal sofort sozusagen die Restschuld nach unten und beschleunigt das Abbezahlen der Restschuld noch weiter.
Ja. Aber man hat halt keine Sicherheit am Ende und muss vielleicht dann wirklich zu 4 oder 5% weiterfinanzieren. Ist zwar dann eine niedrigere Summe.
Genau. Dann kommt es vielleicht wieder gleich raus.
Dann kommt es vielleicht auch wieder gleich raus, weil dann hat man ja wieder eine Beleihung Rate. Von.
Genau, man hat eine neue Beleihung. Man hat eine neue Beleihung, hat vielleicht dieselbe Rate. Mhm. Man tilgt dann vielleicht nicht mehr ganz so viel, weil die Kosten höher sind.
Ja.
Aber dann müsste man erst recht dann in der zweiten Phase gucken, dass man es noch schneller zurückbezahlt. Dass man versucht, die Sondertilgung zu nutzen.
Ja.
Aber
was ja vielleicht auch dann einfacher wird, je nach Lebenssituation, wenn ja die Kinder aus dem Haus sind und keine Ahnung. Ne,
verändert sich auch wieder
viel. Und das ist ja, das glaube ich auch so ein Faktor, ne, dass halt das einen so lange begleitet durchs ganze Leben, dass es halt auch irgendwie schon so ein bisschen flexibel und angepasst sein muss.
Ne? Es sollte flexibel sein und man muss dazu sagen, man kann es eigentlich nie so richtig bis zum Schluss wirklich perfekt planen, weil man weiß ja nicht, was passiert. Mal ganz anderer Gedankengang, in 15 Jahren läuft die Zinsbindung aus, als Beispiel, und man sagt dann auf einmal, hey, die Kinder sind aus dem Haus, irgendwie ist das Haus zu groß, wir haben gar keine Lust mehr auf das Haus.
Kann auch sein, ja.
Dann würde man es halt einfach verkaufen.
Ja.
Würde mit dem Restbetrag, also mit dem Verkaufsbetrag die Restschuld vollständig tilgen.
Ja.
Dann bleibt der Rest übrig und man kauft sich eine Wohnung, die dann kleiner ist oder was auch immer. Also die Lebensphasen können sich ja verändern.
Ja. Ja, ist ein guter Punkt. Ja.
Vom Prinzip.
Und das ist vielleicht auch was, warum man dann nicht auf 30 Jahre finanzieren muss.
Muss man nicht. Man kann es sehr unterschiedlich gestalten. Ne? Ja. Man sollte sich nur vorher Gedanken machen, was einem wichtig ist.
Ja.
Weil das, wenn dann mal der Vertrag geschlossen ist, dann ist er erstmal geschlossen.
Ja.
Auf jeden Fall mindestens 10 Jahre und 6 Monate.
Ja, weil das ist die Maximalphase, die man, glaube ich, hat als Kunde. Ne?
Naja,
also du kommst auch, wenn du jetzt 20 Jahre vereinbart hast, würdest du nach 10 Jahren plus eine Kündigungsfrist rauskommen.
Genau, richtig. Ja. Also es gibt einen Paragraphen im BGB, der Paragraph 489. Mhm. Da hast du die Möglichkeit sozusagen aus Verträgen, die du länger als 10 Jahre abgeschlossen hast, auszusteigen. Mhm. Und du musst nur eins oder zwei Sachen beachten. Du musst diese 10 Jahre wirklich voll machen. Mhm. Und du hast dann noch eine Kündigungsfrist von 6 Monaten. Also im schlimmsten Falle würde auch eine 20-jährige Zinsbindung maximal 10 Jahre und 6 Monate laufen. Mhm. Und man könnte dann aussteigen.
Und hättest dann wieder die Möglichkeit zu verkaufen, ohne Vorfälligkeitsentschädigung. Kannst gucken, ob die Zinsen günstiger sind.
Umschulden.
Genau. Umschulden.
Genau.
Okay.
Ja. Also auch da gibt es mittlerweile, es ist flexibler wie früher. Ja. Die ganzen Verträge sind flexibler wie früher.
Ja. Spannend. Ne? Mhm. Vielleicht noch die letzte Frage, dann sind wir hier durch.
Okay. Haben wir es geschafft?
Was würdest du denn sagen, was ist denn, also wir haben jetzt schon wirklich ganz, ganz viel besprochen. Ich glaube, es wurde auch deutlich, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so, wie ihr sonst gewohnt seid, so ein Tipp nach dem anderen einfach ist, ne? Sondern einfach, dass man das, so dieses Vorhaben so als Gesamtes sehen muss einfach, ne? Und so rundum betrachtet. Was würdest du denn sagen, ist jetzt wirklich neben dem Zins und Laufzeit und so weiter noch so der wichtigste Tipp, den du eigentlich geben kannst, wie man die Finanzierung angehen sollte? Was wäre jetzt so dein bester Tipp für alle, die jetzt so wirklich davor stehen?
Also wir haben fast alles schon angesprochen vom Prinzip her, aber ich würde nicht nur auf die Zinsen achten. Das war das, was ich vorhin formuliert habe. Die Zinsen sind eh so günstig, das spielt eigentlich fast keine richtige Rolle mehr.
Ja.
Also ich würde eher darauf achten, bei dem jeweiligen Fertighaussteller, hey, was für eine Qualität bietet er mir, für welches Geld?
Mhm.
Also man sagt im Umgangssprachlich immer so, im Einkauf liegt der Gewinn.
Ja.
Und das ist da auch so. Das heißt, also wenn ich jetzt dann 2, 3 verschiedene Fertighaussteller vor mir liegen habe, und die sind ziemlich gut vergleichbar und haben ziemlich ähnliche Bauqualität, und da ist einer dabei, der halt einfach um einiges besser an Qualität liefert für dasselbe Geld oder für nahezu dasselbe Geld, dann würde ich den bevorzugen. Oder es ist alles gleich, die sind von der Qualität her alle gleich, aber der eine gibt mir einfach einen sehr guten Preis.
Ja.
Ja, weil das, was ich mir an Kosten erspare, da kann ich lange Zinsen dafür bezahlen.
Mhm.
Ja, also das Geld ist jetzt sofort weg.
Ja.
Das Darlehen wird ja über Jahre hinweg zurückbezahlt, aber das Geld ist jetzt heute, an dem Tag, an dem ich den Bauträgervertrag gemacht habe, eigentlich schon weg und habe ich dann teuer bezahlt. Also das ist mal das eine. Und bei den Kreditverträgen würde ich auch nicht nur den Zins vergleichen, also das mache ich auch nicht für meine Kunden, ich mache den Zinsvergleich, weil es bei mir schon so eingestellt ist, effektive Zinsung steht ganz oben, so aufsteigend gelistet, was ist die günstigste effektive Zinsung. So, also an den ersten 5 Plätzen sehe ich schon, wer ist heute, Stand heute, in der Konstellation bei den Kunden mit der Idee, mit der Finanzierungsstruktur die günstigste Bank.
Ja.
Das sehe ich schon. Ja?
Ja.
So, und dann geht es aber ins Kleine. Das heißt, das ist Kleingedruckte dieser verschiedenen Verträge.
Mhm.
Welche Bank erlaubt mir vielleicht zum selben Zinskostenpreis 24 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit, wie wir es gerade vorhin hatten?
Ja.
Gibt es eine Bank, die mir auch erlaubt, einen Tilgungssatzwechsel zu machen? Also ich habe anfänglich mit einer normalen Mindesttilgung angefangen oder vielleicht auch schon mit einer höheren, 3% oder 4%.
Ja.
Meine Frau geht jetzt in Elternzeit
und ich müsste jetzt ein bisschen runter
für die 12 Monate. Aber dann möchte ich wieder rauf.
Ja.
Ich hätte dann auch gern wieder rauf. Ja. Warum soll das nicht gehen? Also ist diese Flexibilität da. Ja. Solche Themen, die sind meines Erachtens wichtig. Bei der Sondertilgung ist zum Beispiel auch wichtig, was die meisten vergessen. Ist es eine Sondertilgung, die ich nur einmal im Jahr reinbringen kann? Also gibt es da einen festen Zeitpunkt?
Ja.
Das ist ja unflexibel. Also vielleicht will ich es ja 2, 3 Mal im Jahr machen. Vielleicht habe ich Urlaubsgeld, vielleicht habe ich Weihnachtsgeld, vielleicht habe ich einen Bonus, weil ich gerade bei Siemens, Bosch, sonst wo arbeite.
Ja.
Ja. Und der kommt aber dann im Februar oder so.
Ja.
Ja. Also ich hätte gerne die Möglichkeit, da vielleicht das 1, 2, 3 Mal im Jahr reinzuschießen. Im Zweifelsfalle würde man monatlich sparen und man macht es dann wirklich nur zu dem einen Zeitpunkt. Aber nur, wenn diese Bank die zinsgünstigste gewesen wäre.
Genau. Ja.
So, wenn es nämlich nicht ist oder gleich zieht und die andere hat aber einfach bessere Konditionen im Kleingedruckten, dann muss es halt die andere Bank sein.
Ja.
Also mir als Vermittler ist es ja total egal, wo ich meinen Kunden hinbringe. Das kann die Pfefferminzia Bank sein.
Ja.
Sofern diese Bank zu meinem Kunden passt und der dann zufrieden ist. Also er muss immer so zufrieden sein, dass er mich dann später besten Gewissens seiner Schwester weiterempfiehlt.
Ja, genau.
Ja? Ja. Und so muss ich arbeiten. Und der Rest, ja, ob jetzt da die So-und-so-Bank, die So-und-so-Bank und die So-und-so-Bank ja davor steht auf dem Kreditvertrag,
ist völlig ist emotionslos.
Total egal. Ja. Ja? Es sind bei uns eh nur Banken aus Deutschland. Das heißt, also es sind deutsche Kreditinstitute. Ja. Es läuft an sich rechtlich gesehen alles gleich ab.
Ja.
Aber sie haben natürlich ihre eigenen Vorstellungen, ihr eigenes Kleingedrucktes, und das muss man sich anschauen.
Okay, sehr gut, ja. Noch eine Frage.
Ja?
Es gibt ja immer noch so diese Vorurteile, Fertighäuser, weniger wert als Steinhäuser und so weiter. Ne? Siehst du da in der Finanzierung Unterschiede, dass Fertighäuser, jetzt nehmen wir mal eine normale Qualität bei beiden, also du kannst ja in beiden Bauweisen sehr billig bauen, ne? Mit mehr Styropor als Stein oder Holz, ne? Genau. Und du kannst in beiden Bauweisen aber auch sehr hochwertig bauen. Ne? Siehst du da einen Unterschied? Hast du überhaupt ein Feld, wo du eingeben kannst, ist es ein Fertighaus oder nicht? Oder wie ist das?
Wir haben Felder, wo wir es eingeben, Fertighaus, ist aber tatsächlich nicht mehr wertend. Also okay, früher war das so ein bisschen wertend. Mhm. Man erinnerte sich an die 70er Jahre Okalhäuser oder so.
Ja, das dürfen wir nicht. Da ja, wurde Asbest verbaut.
Ja, so, da war alles Mögliche dabei. Aber ja, klar, das waren die ja Anfänge. Das waren die Anfänge des Fertighauses in Deutschland und so.
Ja.
Und gerade die 70er Jahre, da war es ja auch beim normalen Massivbau
ja
auch nicht.
Ja, viel, ja, die haben auch
Bauten nicht so prägend. Ja. Ja. Also deswegen ist es gar nicht so wertend. Mhm. Es gab mal eine Zeit, gerade so, wenn es zum Beispiel so reine Holzhäuser waren, dass man ein Zertifikat braucht, ja,
okay,
ein spezielles für die Bank.
Ja.
Die wollten dann nur Holzhäuser finanzieren, die wirklich von zertifizierten Schreinereien
okay
und Zimmerer, ja, Firmen aufgestellt werden. Aber mittlerweile stehen jetzt typische Fertighäuser in nichts nach. Ja.
Ja.
Es gibt ein paar Gesellschaften, die sind bei Banken nicht so gern gesehen,
okay,
ja, vom Prinzip her, aber auch nur bei bestimmten Banken.
Aber da liegt es an der Firma eher, oder?
Da liegt es an der Firma, da liegt es an der Firma. Also es kommt darauf ja an, sozusagen, wie die Firma heißt
ja
tatsächlich. Ja, ja. Ich habe da so eine Liste.
Okay.
Aber ansonsten steht es in nichts nach.
Okay.
Im Gegenteil.
Ja.
Und ich finde dieser Zeitaspekt, also der Zeitaspekt vom Fertighaus, ja, das ist eigentlich schon in unserer jetzigen, relativ schnelllebigen Zeit schon ein Gimmick. Ne? Mhm. Wenn man sagt, okay, ich plane jetzt meinen Bau und in 9 Monaten, in 12 Monaten bin ich sicher fertig.
Ja.
Kann von Vorteil sein und wird ja auch immer mehr genutzt. Also
ja,
da gibt es keine Wertung in der negativen Form, wie man es früher so kannte, sondern Fertighäuser werden ganz normal mitfinanziert.
Ja. Und können ja, wie gesagt, auch wirklich einen Vorteil haben, weil einfach weniger Baumängel etc., weil halt alle wichtigen Arbeiten werden ja im Werk einfach gemacht, ne? Wie eine Fensterabdichtung oder sowas.
Ja.
Das wird ja für die Banken jetzt wahrscheinlich auch dann mehr wert sein, weil sie einfach weniger Risiko ja theoretisch wieder haben, ne? Dass der Bau noch absäuft.
Ja, ja, ne, also genau, also ja, man weiß beim Fertighaus schon eher, dass das mit der, also diese klassische Nachfinanzierung, das passiert meistens bei Bauträgern, die wirklich ganz alleine selber bauen
ja
und dann Einzelgewerke vergeben und so weiter
ja
und dann wieder jemand ausfällt. Mhm. Aber bei Fertighausherstellern eher weniger.
Okay,
vom Prinzip her. Also da weiß dann halt die Bank schon auch, naja, das ist die Kostenkalkulation,
ja,
die hat der Fertighaushersteller halt schon 100-mal gemacht.
Ja. Und das läuft durch.
Genau. Und der wird wissen, was er tut, wenn er es
ja
öfter als einmal macht.
Ja, genau. Ja.
Richtig. Ja, so ja gesehen, keine negativen Gründe. Im Gegenteil, mache ich gerne.
Ja. Cool. Super, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
Gerne.
Und mal so ein bisschen Licht in das Finanzierungsthema gebracht hast.
Ja? Ich hoffe, also wie gesagt, wenn ja Fragen sind, einfach...
einfach mal Kommentare schreiben.
Kommentare schreiben, wir beantworten es dann.
Genau. Wir verlinken auch mal deine Kontaktdaten dann unter dem Video.
Ne? Ja.
Und vielen Dank.
Dankeschön. Ich danke euch. Ciao.